gab mal eine Untersuchung, das ist lange her, darüber, welche Arten von Visionen und akustischen Halluzinationen und so weiter eigentlich im historischen Verlauf gehört werden. Ne?
Interessant.
Und, ne, und das verändert sich. Also ich meine, das, was heutzutage Schizophrenie heißt, hat auch ein historisches Fundament. Ne? Es ist sozusagen gesellschaftlich beeinflusst. Und da waren wir also damals beim Großen und Ganzen relativ integriert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 50 Jahre deutsche Psychiatrie mittlerweile. Ja, wir sind wieder mal unterwegs und ich bin zu Gast bei Aldo Lignaro. Erstmal hallo und vielen Dank für dieses Treffen.
Ja.
Aldo Lignaro, du bist promovierter freier Sozialwissenschaftler, wobei ich dieses Dr. Rer Poll nie so genau einordnen kann.
Ja, das ist der Doktortitel der Kölner Viso-Fakultät.
Ach so.
Ne? Das sind die Rerum Politicarum, die politischen Dinge. Aber eigentlich habe ich also Soziologie und dann notwendigerweise, weil das die Uni so vorschreibt, auch Volkswirtschaft studiert.
Ah ja, verstehe. Ja.
Davon ist mir dann nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber
und daraus entsteht dann dieser Doktor.
Genau, Titel. Ja. Also die meisten Unis haben Soziologie an der Philosophischen und dann Dr. Phil, ne? Was ich auch lieber wäre.
da kannst du halt direkt so diesen Übergang, du hast ja bei, der ist selbst mir ein Begriff gewesen, bei dem René König promoviert.
Ja, ich war sein letzter Doktorand.
Ach ja. Und der war ja auch hier in Köln, aber auch weit darüber hinaus ja auch für
seine Sachen. Das war eine internationale Nummer. Ne?
Ja.
Der war ja in der Emigration, ist 7 oder 38 nach Zürich gegangen, hat sich da sehr mühsam als Emigrant mit Lehraufträgen und kleinen Zeitschriftenaufsätzen durchgeschlagen und bekam dann als Nachfolger von Leopold von Wiese, ich weiß nicht genau, 50, 51 oder so, den Kölner Lehrstuhl und war dann neben Adorno eine der großen Figuren der deutschen Soziologie.
Mhm. Ja.
Die beiden haben sich auch öfter gezofft, weil sie durchaus unterschiedliche Vorstellungen von Soziologie hatten. Und da ich ja nun mal hier geboren bin und aus vielen biografischen Gründen auch hier geblieben bin, habe ich dann halt studiert hier und bei König gehört und auch bei ihm promoviert.
Und du hast mit, ich habe das gelesen, deine Dissertation, der Titel lautete Drogen und soziokultureller Wandel.
Genau.
Ja. Vor gefühlten 100 Jahren.
Nein, es war wann genau 50.
Genau 50.
Also ja. Der Abschluss, ne? 75 habe ich promoviert.
Mhm.
Und der Titel kommt natürlich, also viele Dissertationen entstehen ja aus den eigenen lebensweltlichen Zusammenhängen. Ne?
Ja, ja.
Und ich war damals durchaus ein Pothead und in so einer Szene integriert, in der man permanent eigentlich kiffte. Und insofern habe ich dann daraus den Gedanken einer Dissertation destilliert. Etwas naiv teilweise, weil ich teilweise die Vorstellung hatte, dass diese weichen Drogen und ihre leicht bewusstseinsverändernden Wirkungen durchaus gesellschaftliche Relevanz haben könnten zu einer Veränderung von Gesellschaft beitragen könnten. Und diese Vorstellung, die ist sicherlich etwas naiv, die hat mir René König dann auch ausgetrieben. Und ja, ne, also von heute aus gesehen ist das, schreibt das den Drogen mehr Bedeutung zu, als sie jemals haben könnten, obwohl die halt auf individueller Ebene durchaus gelegentlich verändernde Wirkungen haben könnten, was die Weltsicht angeht. Ne?
Ja, ja. Also wir kommen da später auch nochmal zu. Mir ist klar geworden, so ein bisschen auch in der Vorbereitung, du hast es selber auch gesagt, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil oder ein Teil war, mit dem du dich beschäftigt hast, dieses Thema Drogen und kulturelle und soziokultureller Wandel, so hieß ja diese Dissertation, dass aber dann du viele andere Sachen auch gemacht hast, über die ich gerne auch mal so noch mal ein bisschen reden würde gleich, weil ich das spannend fand, als ich das so gelesen habe, in dieser Welt da mal so ein bisschen reinzuschnüffeln. Und das, da würde ich dich gleich gerne noch ein bisschen zu fragen. Ja. Und zwar hast du 1975 eben dann promoviert und bist seitdem aber auch freischaffender Sozialwissenschaftler.
Ja, ne? In meinen biografischen Notizen steht immer freier Sozialwissenschaft.
Freier Sozial.
Und was heißt das faktisch? Ich hatte nie eine Planstelle an der Uni, ne?
Ja.
Sondern immer nur Zeitverträge als Angestellter. Und das Geld für diese Zeitverträge, also für die Projekte, die ich gemacht habe, musste ich auch immer selber auftreiben. Ne? Was dann faktisch heißt, dass man die Kunst des Antragsschreibens bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und diversen anderen Institutionen mit der Zeit lernt. Und da war ich, also nicht, dass alle Projekte, meine Projektanträge immer durchgegangen sind, aber da war ich relativ erfolgreich mit der Zeit.
Ja, ja.
Aber das sind dann immer Forschungsprojekte, die eine Dauer von 2 Jahren hatten damals. Später wurden es dann auch manchmal 3 Jahre und ich habe das nie gemacht und habe immer gesagt, was man in 2 Jahren nicht weiß, was man in 3 Jahren auch nicht. Obwohl natürlich 3 Jahre halt besser wären als 2. Ne? Aber irgendwie konnte ich mich dazu nie durchringen.
Und du hast es dann aber nicht nur alleine, sondern auch mit Kollegen oder Kolleginnen
gemacht? Ja, ich habe immer meine eigene Stelle beantragt, plus 2 Stellen meistens für Mitarbeitende.
Ja,
man kriegt dann nie 2, war immer froh, wenn ich 1,5 durchbekam. Ne? Aber dann habe ich halt jüngere Leute eingestellt, mit denen ich die Projekte gemacht habe.
Und mir ist dann nochmal eingefallen, dass sogar bei einem dieser Projekte, ich weiß nicht genau welches das war, wir uns auch, unsere Wege sich auch gekreuzt haben, nämlich in der Dürener Psychiatrie.
Genau, ja, das war dieses große Projekt, bei dem auch der Frank Matterkast eine Rolle gespielt hat, ne? Über Alkoholismus. Ich habe ja nicht nur mit den illegalen Drogen angefangen, sondern auch mit den legalen, also wissenschaftlich gesehen jedenfalls. Und da ging es um die Karriere von Alkoholikern und wir haben damals in Düren die PatientInnen, die stationär da waren, interviewt und dann möglichst katamnestisch 1 Jahr später zu Hause nochmal, ne, um nachzuzeichnen, wie die Entwicklung gewesen ist. Da gibt es diverse Bücher und Publikationen, die sind aber alle so alt, dass ich mich nicht mehr wirklich daran erinnere. Und es ist auch kein Thema, mit dem ich mich danach noch irgendwann mal beschäftigt hätte. Dazu kann ich genau genommen nichts sagen.
Aber nur so in Klammern gesprochen, das war ja die Zeit so Mitte der 70er Jahre, ne, oder Ende, Mitte der 70er Jahre ungefähr, wo das, über die wir jetzt sprechen, dass da waren ja gerade in so einer Psychiatrie, die sich so versuchte, fortschrittlicher zu bewegen. Ich bin da sehr vorsichtig mit diesem Begriff, aber die zumindest damals aus dieser Motivation heraus, sagen wir mal so, gehandelt hat, dass sich da einige Soziologen eingefunden haben.
Ja, also, der Kuhlenkampf, da war ja damals Landesrat. Ne?
Ja.
Und also die erste Klinik, die ich überhaupt kennengelernt habe, war Grafenberg in Düsseldorf.
Ja.
Und da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Ne? Weil eben durch Vermittlung von Kuhlenkampf, der dann einen kurzen Draht zu René König hatte. Also ich weiß nicht, wer wen da zuerst angesprochen hat, aber die beiden jedenfalls waren die Matadoren gewissermaßen, die dafür gesorgt haben, dass in Grafenberg ein 1/2 Dutzend jüngere Leute mit ihren Diplomarbeiten rumliefen.
Ach, ne? Da auch schon?
Ist das ja, 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 gar nicht. Ja, ja, ja. Das war erst Grafenberg, dann Düren. Eine Zeit lang hatte ich auch noch in Brauweiler, glaube ich, hatte ich 3 Schlüssel von deutschen Psychiatrie.
Und die passten aber nicht auf jeweils auf den anderen.
Nee. Also den Dürener Schlüssel habe ich am längsten behalten, bis ich mal angeschrieben wurde, es wollte ihn zurück. Und ich habe immer gedacht, Vorsichtshalber war es ja nie. Könnte ja mal nützlich
werden. Ja, auf jeden Fall. Sehr aber, interessant, nein. Ja. Aber man war ja dann, oder du warst ja dann auch nicht in der Institution angestellt, sondern wirklich, das war ein Projekt. Also
ja gut, aber im Rahmen der Projekte war ich dann immer an der Uni angestellt,
ne? Ach so, an
der, die mein Gehalt verwaltet hat und so weiter.
Ja, verstehe.
Und von daher war ich immer angestellt auf Zeit. Ne?
Und was ich ja interessant fand, also weil ich ja auch viel in diesem Podcast so über diese Anfänge so der Reformbewegung der Psychiatrie erzähle, davon erzähle, dass ja auch in angestellt eben Soziologen waren. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Psychiatrien war, aber ich weiß es nur von Düren. Da waren ja gleich mehrere. Also jetzt nicht im Sinne von Forschung oder, sondern ja, wirklich ja, auf einer Planstelle, wie auch immer man das nennt.
Genau,
ne?
Ja. Dieter Fischer, ne?
Genau, Dieter Fischer fällt mir dabei natürlich ein. Ja. Robert Bozzart als,
richtig, ja.
Ne,
ja, ja,
ja. Und ich weiß es nicht, bestimmt noch einige mehr, aber das war ja so ein echter Trend. Aber die waren dann in einer ganz anderen Funktion da, ne, als jetzt du da warst.
Ja, die waren integriert in den in die klinischen Abläufe.
Ne? Ja, genau.
Das kann man von mir nicht sagen. Ich war Besucher quasi, zwar mit Schlüssel, aber eben doch Besucher. Hatte ja auch eine Zeit lang in Düren im Büro, eben für die Interviews.
Aha,
ne?
Ja,
aber auch halt, weiß ich, wie lange das dauert. Und danach waren wir dann unterwegs im gesamten Einzugsbereich der Klinik, um die Leute nachträglich nochmal katalysieren.
Und dann meistens auch zu Hause dann, oder?
Ja. Also es hat mich dann auch in das ein oder andere Gefängnis gebracht. Ne?
Ja.
Aber meistens zu Hause.
Ja. Ja, also das war ja so die Zeit in den 70er Jahren. Ich wollte da nur mal so kurz drauf zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, unsere Wege sich da kurz gekreuzt haben, später dann nochmal. Aber ich fand das immer schon so interessant, so dieses, auch im Zusammenhang mit Klaus Kunikat, den ich ja näher kannte oder kenne, war so dieses Fachgebiet, fand ich immer so ganz spannend.
Ja, Klaus hat mehr Lehre gemacht als Forschung, während ich zwar auch Lehre gemacht habe in meinen 30ern jedenfalls, aber immer so per Lehrauftrag, ne? Also so mal en passant. Und das habe ich gern gemacht, aber am liebsten habe ich immer damals an der Schreibmaschine, heute am Rechner gesessen und die Festplatte vollgekritzelt. Ne? Also das ist eigentlich meine Arbeit.
Ich will jetzt doch mal auf diese auf dieses Thema Drogen oder nochmal zu sprechen kommen. Und zwar auf dem Hintergrund deiner Beschäftigung ja schon vor langer Zeit, aber eben nicht seitdem durchgehend, sondern eben damals damit begonnen. Wenn du das trotzdem heute betrachten würdest, und zwar so diese gesellschaftliche und auch kulturelle Bedeutung, würdest du sagen, dass sich das in dieser kurzen Zeit anders, also ich sag mal plakativ 1975 oder jetzt mit Cannabis-Legalisierung?
Ja, ich meine, diese also Legalisierung kann man es ja nicht nennen. Es ist eine sehr vorsichtige, partielle Liberalisierung, ne? Die ihrer Vorsichtigkeit wegen auch ziemlich bescheuert ist, genau genommen. Ne? Und das können wir vielleicht nachher nochmal erörtern.
Ja.
Also das ist ja schon ein Indiz dafür, dass sich was verändert hat. Ne?
Ja.
Und also unter den Jugendlichen, unter 25, glaube ich, ist Cannabis heute eine durchaus verbreitete Droge. Ne? Während in meiner, also als ich so alt war damals, war es schon eher subkulturell. Ne?
Ja, klar.
Während heute ist es schon sehr geläufig und nicht nur Cannabis natürlich, sondern auch noch eine Fülle von anderen Drogen, viele auch, die es damals noch gar nicht gab, ne?
Diese ganzen
chemischen Sachen, die ja teilweise wirklich auch gefährlich sind, wenn man nicht aufpasst. Aber das gilt für alle Drogen, Sola, Dosis, Facit, Venenum, nur die Dosis macht das Gift, alter Spruch von Paracelsus. Das gilt für alle Drogen, ne, ob sie nun legal oder illegal sind. Und also es hat sich auf der rechtlichen Ebene nur wenig verändert natürlich, ne, mit Cannabis. Das ist zwar ein kleines Beispiel, aber doch ein sehr, wie gesagt, ein sehr vorsichtiges. Und also rechtlich hat sich nicht so viel verändert. Aber in der Gesundheitspolitik hat sich schon einiges verändert, also gerade in Bezug auf harte Drogen. Also früher, eben so in den 70ern, war klar, once a junkie, always a junkie. Ne? Also wenn man einmal an der Nadel hängt, dann bleibt man auch da dran. Und dann gab es gelegentlich, also vor allen Dingen so aus der Szene der SozialarbeiterInnen, die Überlegung, man müsste doch mit den Leuten anders umgehen können. Und dann gab es halt Methadon als Substitut, ne? Was... wenn man Methadon statt Heroin nimmt, einem schon ermöglicht, gesundheitlich besser klarzukommen und auch ermöglicht, möglicherweise im Arbeits- und Sozialleben besser klarzukommen. Ne?
Yeah.
Also das Stichwort, das sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, ist ja Harm Reduction, die Reduktion von Schäden. Und vor dem Hintergrund Methadon, oder inzwischen gibt es ja auch diese Druckräume gelegentlich in vielen Städten, ne, wo man unter Aufsicht und beobachtet und in einer sehr klinischen und sehr unangenehmen Atmosphäre, also gar nicht im Vergleich zu Alkohol, ich vergleiche das immer mit Alkohol, da gibt es die breiteste Bandbreite von der einfachen Pinte, wo quasi nur Alkis rumhängen, bis zur teuren Bar. Ne? Mhm. Eine Bandbreite Sondergleichen, die auch die Sozialstruktur abbildet.
Ja, ja.
Während bei den illegalen Drogen gibt es einfach nur so ein gekacheltes Verlies sozusagen, wo man dann mal eben seinen Druck machen darf. Ne?
Ja, ja, ja.
Was Indiz ist für eine gewisse gesellschaftliche Verachtung, finde ich.
Man könnte natürlich auch sagen, das soll die Abschreckung irgendwie symbolisieren, oder?
Ja, das tut natürlich auch. Außerdem soll es die öffentliche Ordnung gewährleisten, dass die Leute eben nicht auf dem Neumarkt rumhängen, sondern was sie dann trotzdem tun natürlich. Ja. Also es hat sich rechtlich nicht viel von der sozialarbeiterischen Herangehensweise einiges verändert. Und von der kulturellen Bedeutung hat sich möglicherweise auch ein wenig verändert, was man gar nicht Liberalisierung nennen könnte, sondern eher so, dass, wie soll ich sagen, also der Rausch ist einerseits ein Tabu, weil er mit dem Verlust von Selbstkontrolle verbunden ist. Und Selbstkontrolle ist die Tugend industrialisierten Gesellschaften. Aber andererseits ist es zu manchen Gelegenheiten und nicht nur Karneval, auch Wochenende oder gelegentliche Feiern, ist es ja durchaus angesagt, dass man auf kontrollierte Weise seine Selbstkontrolle verliert.
Ja,
Man darf das schon mal bei den richtigen Gelegenheiten an den richtigen Orten, aber man muss schon, und das ist der Kontrollaspekt dann wieder, darauf achten, dass man diesen Verlust der Selbstkontrolle auch selbst wieder einfangen kann. Ne?
Ja,
dass das keine Permanenz wird.
Ja,
das ist dann. Ne? Dann gerät man ins soziale Abseits.
Ja,
also von daher, es gibt Veränderungen und es wird wahrscheinlich auch weiter Veränderungen geben. Sie gehen auch partiell in die richtige Richtung, aber nie weit genug.
Ja, ja. Also ich nehme dem schon, dass du, das müssen wir nicht vertiefen, aber dass du schon auch alleine unter dem rechtlichen Rahmen oder im rechtlichen Rahmen da schon auch einiges an Liberalisierung, mehr Liberalisierung gerne sehen würdest.
Ja. Also seitdem Nixon den War on Drugs ausgerufen hat, ist man sich in der Sozialwissenschaft eigentlich unisono einig, dass das ein völlig idiotisches Unterfangen ist. Es ist ein Krieg, den man nicht gewinnen kann, sondern der eigentlich nur Verlierer produziert. Ne?
Mhm.
Weil jede Illegalisierung treibt die Leute auf den Schwarzmarkt, notwendigerweise.
Ja, ja.
Schwarzmarkt heißt, kein Mensch weiß mehr, was drin ist in der Droge, die man konsumiert. Die Preise werden dann auch relativ beliebig und das hat dann eben die gesamte Drogenkriminalität und Beschaffungskriminalität zur Folge. Ne? Plus Gefängnisse, ne? Also in den Staaten sitzen Hunderttausende von Leuten nur wegen Drogen im Gefängnis.
Mhm.
Und wenn man das anders handhabte, könnte man nicht nur eine Menge Geld sparen, sondern auch eine Menge an Verlust von Sozialkapital und dem Ruinieren eigener von biografischen Verläufen man sich alles sparen. Ne? Also wie gesagt, sozialwissenschaftlich ist eigentlich seit mindestens 30, 40 Jahren, da stehe ich überhaupt nicht alleine, sondern das ist tatsächlich weitgehender Konsens, steht fest, Illegalisierung ist sinnlos und hat hohe Kosten.
Ja, ne? Aber was, ich meine, Entschuldigung.
Ja, was noch nicht unbedingt heißt, dass man es beliebig legalisieren könnte. Ne? Also weil Drogen schon, einerseits jede Droge kann gefährlich sein, aber es gibt welche, die sind prinzipiell weniger gefährlich als andere. Ja, aber ich meine, also nochmal das Beispiel Alkohol, die USA haben es ja zwischen 1920 und 1933 versucht mit der Prohibition. Ne? Ja. Was hatte es zur Folge? An jeder Straßenecke gab es einen Speakeasy, wo man eben schwarzmarktmäßig Alkohol konsumieren konnte. Ne? Der wurde illegal gebrannt und war gelegentlich tödlich.
Ja,
ja. Und 1933 haben sie dann angesehen, dass das der falsche Weg war. Ne? Das gilt für die anderen Drogen genauso.
Aber es ist ja interessant, das nochmal so zu hören, jetzt auch so einer fundierten Betrachtung heraus, weil das ist ja, wenn man weiter davon weg ist, sozusagen im Volk, würde man ja diese Betrachtung niemals heranziehen, ne? dass man überhaupt die Drogen gleichstellt, auch mit Alkohol.
Ja,
ne? Aber das finde ich nochmal interessant zu hören.
Also so in der normalen Betrachtung, wenn man das so sagen kann, gilt Alkohol ja eigentlich gar nicht als Droge, ne? Alkohol ist eben Alkohol und das ist kulturell und sozial integriert, ne? Seit 2500 Jahren. Die Griechen hatten schon Wein und die Römer hatten schon Wein, ja, und die Hethiter haben das erste Bier gebraut, also von daher, und die Biersuppe war im Mittelalter die Mahlzeit der Armen.
Ja.
Ja, aber das Putzige ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir da vorgreife, das Putzige ist ja, dass im hiesigen, im europäischen Mittelalter Hanf auch eine durchaus beliebte Geschichte gewesen ist. Ne? Also die gute Hildegard von Bingen, der heute viele Esoteriker nachlaufen, um irgendwelche unter ihrem Namen vermarkteten Rezepte zu benutzen. Hat das für ein Heilmittel gehabt. Ne? Und Paracelsus hat Opium für ein Heilmittel gehabt.
Ja, ja.
Was beides richtig ist und beides auch heutzutage wieder gelegentlich untersucht und therapeutisch erprobt wird.
Ja, ja, ja.
Neben LSD auch.
Ja. Du hattest ein Kapitel oder ein Artikelkapitel, sagt man, in diesem Handbuch Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive mit dem Titel Kleine Soziologie des Rauschs geschrieben.
Mhm.
Und ich wollte da mal kurz was draus zitieren, weil mich das schon auch sprachlich sehr beeindruckt hat. Also darin heißt es an einer Stelle, ich zitiere jetzt mal, rauschhafte Erfahrung über das gesamte Spektrum möglicher Zuschreibungen. Was die eine Kultur als heilige Ekstase und als Grundlage ihrer kultisch-religiösen Vorstellungen wahrnimmt, gilt der anderen als wahnhaft und Anlass psychiatrischer Diagnostik. Ein langer Prozess der Entdeckung formt die ambivalenten europäischen Einstellungen zum Rausch, die schwanken zwischen Dionysos, dem ersten Pflanzer von Weinstöcken, du sagtest es gerade, und dem durch ihn verkörperten Prinzip des trunken Rauschhaften, und Prometheus, dem Feuerbringer, und dem durch ihn verkörpertes Prinzip der aktiven Gestaltung, die gleichermaßen als Fanal menschlicher Emanzipation wie als Hybris interpretiert werden kann. Die gesamte europäische Drogengeschichte lässt sich somit als ein Wettstreit zwischen Dionysos und Prometheus lesen. Zitat Ende. Meine Frage, abgesehen, wie kommt man auf eine solche gewaltige Analogie zur griechischen Mythologie. Kann diese beschriebene Ambivalenz, die du da geschrieben hast, auch für so ein Thema psychische Erkrankung oder Irresein gelten? Aber du kannst gerne auch nochmal auf diesen ersten Teil da eingehen. Ich fand das schon, ja, wie gesagt, hat mich beeindruckt. So diesen großen Schwung mal eben über 2000 Jahre.
Ja, hat, glaube ich, zwei Antworten. Also zum einen habe ich vor auch ungefähr 50 Jahren, das ist 76, glaube ich, erschienen, die bahnbrechende Untersuchung von Norbert Elias gelesen über den Prozess der Zivilisation. Ne? Die hat er 1939 im Exil geschrieben und die ist dann erst 76 hierzulande überhaupt erst bekannt geworden. Und das ist nun eine Untersuchung, die in langer historischer Perspektive vom Mittelalter bis zur Gegenwart versucht nachzuzeichnen, auf welche Weise Zivilisation entsteht und welche psychologischen Folgen sie hat.
Mhm.
Und aus Also ohne jetzt Elias groß vertiefen zu wollen, obwohl ein Blick in diese beiden Bände lohnt immer. Das hat mich gelehrt, dass man Gegenwart nur versteht, wenn man in die Vergangenheit guckt. Ne? Das ist die eine Antwort, warum da Dionysos und Prometheus vorkommen. Und die andere ist allerdings, dass es mich wundert, dass ich erst in diesem sehr späten Aufsatz diese Ambivalenz mit diesen beiden Figuren überhaupt benannt habe. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist erstmalig, dass ich das so gemacht habe, im Gegensatz zu allen vorherigen Aufsätzen, obwohl das inhaltlich kein Aufsatz ist, der wesentliche neuen Sachen sagt, aus meiner Perspektive. Aber diese beiden griechisch-römischen Figuren bezeichnen ziemlich genau die Schwankungsbreite, die der Rausch in der europäischen Geschichte hat. Ne? Mhm. Und von daher, glaube ich, kann man sie wunderbar gegeneinander setzen, weil sie rivalisieren über 2000 Jahre miteinander. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Aber sie rivalisieren, sie sind auch beide immer da und beeinflussen das kulturelle Leben in wechselnden Konstellationen.
Ja, ja, ja.
Soweit zu Drogen. Mm-hmm. Ja, der Wahn. Also ich denke, Wahn und Drogenkonsum teilen eine gewisse Gemeinsamkeit, weil sie beide in der europäischen Geschichte aus einer nicht unbedingt zentralen, aber aus einer akzeptierten und quasi konformen Stellung, die wir einmal hatten, ab Neuzeit, 17. Jahrhundert, ins Abseits geraten und marginalisiert werden. Ne? Mhm. Also, ich habe das ja eben schon erwähnt, Hildegard von Bingen und Paracelsus, die hatten mit Hanf und Opium überhaupt keine Probleme. Und wenn man sich so anguckt, die religiösen Verzückungen, die manche Damen und gelegentlichen Herren im Mittelalter gehabt haben, manche mit Stigmata, manche mit Marienvisionen und solche Geschichten, ne? Das war ein Ausdruck der Religiosität der Zeit, während es heute dafür psychiatrische Diagnosen gäbe. Ja, ne? Und von daher, es gibt ja in den asiatischen Steppenreligionen den Schamanen, der seinen Körper verlässt und in die Lüfte. Mhm. Und auch da gibt es immer die Vermutung, dass es sich eigentlich um Schizophrene handelt. Ne? Kann man so sehen, ist ja auch völlig legitim. Diese Kulturen sehen es anders und sie haben das ein gutes Recht, zu sehen. Nur in Europa gibt es zwar keine Schamanen, aber mit den Beispielen, die ich eben erwähnt habe, durchaus ähnliche Phänomene. Ne? Ja. Auch religiös grundiert, kulturell integriert und bedeutsam, ne? Für die Menschen damals. Während heute Marienvisionen, glaube ich, relativ selten vorkommen. Und Stigmata auch. Ne? Also das Putzige ist ja auch, es gab mal eine Untersuchung, es ist lange her, darüber, welche Arten von Visionen und akustischen Halluzinationen und so weiter eigentlich im historischen Verlauf gehört werden. Ne?
Interessant.
Und das verändert sich. Mhm. Also ich meine, das, was heutzutage Schizophrenie heißt, hat auch ein historisches Fundament. Ne? Es ist sozusagen gesellschaftlich beeinflusst.
Ja, ja, ja.
Ja, und der Wahn war also damals im Großen und Ganzen, also es ist alles mit ein paar Körnchen Salz, aber im Großen und Ganzen relativ integriert. Er gerät dann, wie gesagt, mit der Neuzeit und deren Vernunftbegriff ins Abseits. Er bildet dann die Rückseite der Vernunft gewissermaßen. Ne? Mhm. Und das gilt bis heute, denke ich.
Also negativ kann man, also das, ich meine...
Primär negativ, ja. Primär negativ. Es gab natürlich so in den 60ern, 70ern, was ja eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs gewesen ist, so diverse Gedanken und Versuche, das anders zu sehen. Ne? Ich habe eben noch mal, also 1961 ist das erschienen, das Buch von Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, wo er dickes Buch, wo er versucht, diese Beziehungen zwischen der herrschenden Vernunft und dem Wahnbegriff weiter zu sezieren und auszuführen. Ne? Und der Ronald D. Lane, das fiel mir auch eben wieder mal in die Hände. Also das sind alles sehr verstaubte Bücher, aber sie sind noch da. Hat damals eine Phänomenologie der Erfahrung geschrieben, die auch darauf abzielt, Erfahrungen, die man unter Drogeneinwirkungen machen kann oder Erfahrungen, die man unter in Wahnzuständen, in Anführungszeichen, machen kann, als ein Spezifikum von Erfahrung zu begreifen. Das ist ein bisschen anders als die Vernunft des Alltags, aber das macht es ja nicht ungültig.
Ja, ne? Und, also daran lehnen sich ja auch die heutigen erfahrenen Experten aus Erfahrungen.
Ja.
Ne? Also das sind so eine Gruppe, die halt mit Psychiatrie-Erfahrung, aber als Experten zu begreifen und lernen.
Ja. Also 1972, glaube ich, hat Charles Tart in den Staaten einen dicken Reader herausgegeben, der mich damals sehr beeinflusst hat und der nicht nur mich damals beeinflusst hat, der hat den Titel Altered States of Consciousness, veränderte Bewusstseinszustände. Und darunter fasst er Drogenkonsum, darunter fasst er Hypnose, Meditation, Yoga, ich glaube, das war's. Oder noch irgendwas. Also jedenfalls Erfahrungszustände, die mit Drogen gar nichts zu tun haben.
Ja,
ne? Und es geht eigentlich immer nur darum, die Gleichwertigkeit solcher Erfahrungen zu betonen und kulturell bedeutsam zu machen. Ne? Darum geht es. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen hat sich wieder verlaufen, ne? Im Großen und Ganzen.
Also die Wertigkeit zwischen diesen verändernden Zuständen. Von Foucault bis jetzt, ich meine, das war so diese Erfahrung, Experten aus Erfahrung, das war so ein EU-Projekt ursprünglich, die eben genau dieses erfahrene Wissen gewinnen wollt. Das finde ich so den fortschrittlichsten Aspekt der letzten Jahrzehnte überhaupt.
Ja, ne?
Wie du sagst, eine Wertigkeit dem auch gegeben, ne? Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend.
Und es nicht einfach nur so ins gesellschaftliche Abseits als krankhaft abzuschieben.
Ja, ja, ja.
Ich meine, das ist ja, also das 19. Jahrhundert hat da viel dazu beigetragen. Das entdeckt die Sucht, das entdeckt die Trunksucht. Ne?
Ja, ja.
Das formt die Psychiatrie aus, jedenfalls in ihren Grundlagen. Ne? Und ich meine, das hängt schon zusammen. Das 19. Jahrhundert ist halt das Jahrhundert der Industrialisierung. Und da kommt es auf Rationalität und Berechenbarkeit in besonderem Maße an. Und da kann man halt solche Altered States of Consciousness nicht brauchen.
Ja,
ne? Sondern man muss sie entweder wegsperren oder illegalisieren oder wie auch immer. Jedenfalls möglichst unbedeutsam machen.
Was so die aktuelle politische Situation angeht, ne? Ich meine, ich habe das ein bisschen provokant formuliert, ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich meine, aber es geht mir darum, auch nochmal zu beleuchten, ob jetzt in dem Krieg Russland gegen die Ukraine, welche Rolle da denn Drogen spielen, nicht, dass es passiert ist, oder, sondern so jetzt, um diesen unheimlich leidvollen Zustand auf beiden Seiten da auszuhalten, ne? Also zugespitzt habe ich es ja formuliert, wie gesagt, welche Drogen nimmt wohl Putin? Also, weil das muss man ja auch irgendwie aushalten, so einen Druck. Aber ich will das gar nicht so speziell oder spezifisch jetzt auf diesen Konflikt da reduzieren. Aber man weiß ja auch, dass während des Zweiten Weltkriegs natürlich eine Menge an Drogen auch bewusst eingesetzt wurden, ne, für die Soldaten.
Ja,
genau. Und ich frage dich, aber ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt was sagen kannst, wie das heute ist oder wie das zum Beispiel in so einem aktuellen Konflikt da ist.
Nein, wissen tue ich das tatsächlich überhaupt nicht. Ne? Weil ich vermute, bei Putin, der berauscht sich an Macht und an imperialistischen Fantasien. Ne? Der braucht weiter keine Drogen.
Ja, ja.
Ob er nun seine Soldaten damit ausstattet, weiß ich einfach nicht.
Ne? Ja, okay.
Also ich habe noch... Ich verfolge gerade diesen Angriffskrieg seit 3 Jahren sehr genau, habe aber nie einen Fetzen gelesen, der damit im Zusammenhang stünde. Also man könnte sich ja vorstellen, dass in der Ukraine auch der Konsum von Beruhigungsmitteln gestiegen sein könnte, ja, oder von Schlafmitteln oder was auch immer. Keine Ahnung, ich habe da nie was drüber gelesen.
Ich meine, das lässt sich sicherlich vermuten, aber es ist ja, ja, unsinnig, ja, darüber, ja, zu spekulieren. Ja, ne? Aber
ja, aber meine Pervitin, die Nazis haben das sehr bewusst eingesetzt in ihren Blitzkriegen. Ne? Das pusht die Leute und macht sie mutiger und rücksichtsloser, auch gegen sich selbst. Also eigentlich genau das, was man für Angriffskriege braucht.
Ne? Naja, ich will das, wie gesagt, nur zu diesem Thema Drogen, finde ich, gehört das dazu, dass guckt, wofür kann das auch dann eingesetzt. Da spiegelt sich auch diese Doppelmoral, ne? Dass man an der Stelle dann sagt, okay, dann das, dafür ist es jetzt aber richtig und gut. Ja, genau. Ne? Und das kann, da wurde extra produziert für bei den Nazis.
Ja,
ne?
Ja.
Das war ein Riesen, ich habe da jetzt nochmal gelesen, da war irgendwie ein Unternehmer, der ist davon regelrecht reich geworden, der das dann da produzieren konnte. Ne? Ich meine, heute muss man wahrscheinlich E-Autos produzieren, um von politischen Situationen Vorteil zu haben. Ne?
Ja.
Aber ist ja auch eine gewisse Droge, Autofahren.
Ja, das kann man wohl sagen.
Dafür, dass du eigentlich dich schon seit langem mit vielen anderen Themen auch wissenschaftlich beschäftigt, bist du ja auch immer noch, kann man dich das immer noch fragen heute zu diesem Thema Drogen.
Ja, ich finde es auch ein spannendes Thema nach wie vor, ne? Und ich bin auch stolz auf manche der Aufsätze, die ich dazu geschrieben habe, weil sie einen Aspekt beleuchten, eben den sozialhistorischen oder den kultursoziologischen, den andere Leute gar nicht im Blick hatten. Ne?
Ja.
Und auf den Gedanken bin ich durch den eben erwähnten Norbert Elias auch gekommen. Ne?
Ja.
Also der hat mich dazu gebracht, diesen ganzen Gedanken, wie sich Affektstrukturen entwickeln im Verlauf der Zeit, vom Mittelalter bis zur Neuzeit, also diesen Gedanken auf Drogenkonsum drauf zu tun und als Interpretationsfolie zu nutzen. Ne?
Ja.
Sodass in dieser berühmten Ausstellung 82 hier im Rautenstrauch-Jurist-Museum, ne? Da war ich ja sehr, sehr mit beschäftigt und da stehen auch zwei Aufsätze von mir in diesen Handbüchern. Ja, und das war damals ein spannender Gedanke. Es ist heute noch einer, nur dass ich, wie gesagt, keine neuen Sachen mehr dazu schreiben kann. Ne? Also auch nur bei seltenen Gelegenheiten überhaupt noch darüber rede.
Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Aldo Lignaro. Ich fand es kurzweilig und auch sehr spannend. In dem zweiten Teil unseres Gesprächs geht es um weitere Themen, mit denen sich Aldo Lignaro in den folgenden Jahren wissenschaftlich beschäftigt hat. Er bleibt gewissermaßen dem Thema Kontrolle oder Kontrollverlust treu, erzählt von drei Büchern zum Thema Kontrollgesellschaft am Beispiel von Disneyland in Paris, dem Kapitalismus für alle und dem Thema Arbeit. Auch seine Beschäftigung mit der Entwicklung der Polizeistrategie von 1775 bis 2020 erhält eine Menge aufschlussreicher Aspekte für den Maßregelvollzug, der Kontrollfunktion der Psychiatrie insgesamt. Und er spricht über die besondere Gefährdung der Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, in polizeiliche Eingriffe zu geraten. Und am Ende des zweiten Teils unseres Gespräches spricht Aldo Lignaro über seine lange zurückliegenden italienischen Wurzeln. Warum er als Unterschichtskind seine Eigentümlichkeiten mit einer universitären Ausbildung hatte und wir reden selbstverständlich auch über Musik. Also bleibt dran, der zweite Teil des Gesprächs kommt bald. Jetzt aber ist erstmal Bernd Niekbohr dran, um euch eine ganz besondere Art von Musik vorzustellen. Eine Musik, die auf unterschiedliche Art die Seele berührt. Hört, hört. Hi Bernd.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Musik ist vermutlich die Kunstform, die am unmittelbarsten auf den menschlichen Körper und Geist einwirkt. Fußball lasse ich in dem Fall mal außen vor. Oder vielleicht doch nicht. Denken wir nur an die Stadiongesänge. Das ist Emotion pur, sei es Provokation des Gegners oder Anfeuern der eigenen Mannschaft. Musik ruft Emotionen hervor und oder stärkt und unterstützt vorhandene Befindlichkeiten. Die Sängerin Renée Fleming hat ein Buch zu diesem Thema herausgegeben, mit dem Titel Music and Mind. Hier hat sie Artikel von Musikern und Wissenschaftlern gebündelt, die sich mit der Wirkung von Musik auf unser Wohlbefinden befassen. Überaus faszinierend zu lesen. Natürlich geht es darin auch um italienische Oper, aber um Italianità soll es mir heute nicht gehen, sondern um Codein. Das ist auch ein Therapeutikum. Darum geht es aber jetzt nicht, sondern um die Band gleichen Namens, Codein. Die gilt als eine Wegbereiterin des sogenannten Slowcore. Andere Bands aus dieser Richtung, der extrem langsam gespielten, höchst intensiven Musik, sind Red House Painters, Low, Cam, Duster oder Slint. Extrem langsam, meist gitarrenlastige Musik mit Anklängen an Dream Pop oder Shoegaze, könnte man die Richtung vielleicht beschreiben, die auch ironisch als Snorecore bezeichnet wird oder Sadcore. Aber wir hören einfach mal ein Stück von Codein und warten ab, ob es zum Schnarchen ist oder dazu führt. Das waren Codein mit der entschleunigten Version des Songs Atmosphere, ursprünglich von Joy Division. Naja, klingt vielleicht nicht unbedingt lebhaft und nach Sommer, sondern eher nach Herbstdepression. Sadcore eben. Direkt an die Seele des Menschen wendet sich Susanne Dobruskin, die Sängerin und Schauspielerin, die als Besingerin arbeitet. Nach einer existenziellen Lebenskrise entdeckte Susanne Dobruskin ihre Fähigkeit, das, wie sie es nennt, Seelenlied des Menschen zu entdecken und einzusingen. Das heißt, sie wirkt mit Gesang auf Menschen ein und vermittelt ihnen eine Verbindung mit dem eigenen Wesenskern. Hören wir Susanne Dobruskin, Öffnung. Ist sicherlich eine spezielle Art von Slowcore. Auf ihrer Homepage erfährt man mehr über den Weg Susanne Dobruskins zu ihrer Berufung und ihrem heutigen Lebensinhalt. Zurück zum Codein. Weg von Slowcore hin zu Buffy St. Marie, der ersten indigenen Musikerin, die einen Oscar bekommen hat. Den erhielt sie als Co-Autorin des Filmsongs Up Where We Belong. In den 60er Jahren begann die Kanadierin ihre Karriere als Folkmusikerin im New Yorker Greenwich Village. In ihren Songs behandelte sie immer wieder Themen der indigenen Bevölkerung der USA und Kanadas. Aber auch der Song Universal Soldier, den Donovan weltweit populär machte, war eine Komposition von Buffy St. Marie. Ihr zu Ehren brachte die kanadische Post sogar eine Briefmarke mit ihrem Foto heraus. Später gab es einige Konflikte, da ein TV-Sender herausgefunden hatte, dass St. Marie nicht vom Volk der Cree-Indianer abstammte, wie sie immer behauptet hatte, sondern von weißen US-Amerikanern. Aber aus gegebenem Anlass spiele ich heute ihren Song Codeine.
Craving, I got a shaking in my head. Feel like I'm dying and wish I was dead. If I live till tomorrow, that'll be a long time. But I will now fall and I'll rise on codeine, and it's real, and it's real one more time. Well, when I was a young girl, I learned not to care. Oh, whiskey, and from it, I often did swear. Many times worse, and it's real, and it's real one more time. Stay away from the cities, stay away from the towns, stay away from the men pushing the codeine. About man.
Das war's. Bleibt ruhig. Take care. Alles Gute. Peace.